Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Augen zu und durch. Die israelische Regierung will neue Siedlungen bauen, allen Protesten zum Trotz.
Israelis schauen schon auch auf ihr Image und sehen im Augenblick, dass es jetzt keine angenehme Zeit ist, wenn die Botschafter überall einberufen werden.
Sagt die Korrespondentin in Israel. Dann tief Luft holen und aufblustern. Die arabische Jugend nutzt den Klimagipfel in Doha für ihre Forderungen. Stillstehen und aufbegehren. Die Tessiner Staatsangestellten streiken gegen Lohnabstriche. Und schließlich, Norwegen geht es blendend. Doch der Reichtum hat seinen Preis.
I believe we have partially outsourced our democracy.
Wir haben einen Teil unserer Demokratie ausgelagert, sagt diese Norwegerin. Sie lebt im europäischen Wirtschaftsraum, dem EWR, den die Schweiz vor 20 Jahren abgelehnt hat. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das wird ein ungemütliches Treffen heute Abend zwischen Israels Premierminister Netanyahu und Bundeskanzlerin Merkel. Netanyahu wird bei seinem Besuch in Berlin Kritik einstecken müssen, sogar von den ihm wohlgesinnten Deutschen. Mit seinen jüngsten Siedlungsprojekten hat sich Israel mit der halben Welt verkracht. Alexander Gschwind.
Auf die Aufwertung des palästinensischen Status durch die UNO-Vollversammlung reagierte Israel mit der Reaktivierung alter Pläne für weitere Siedlungen im Westjordanland. Eine sogenannte E-Zone soll einen Korridor zwischen Jerusalem und bestehenden Siedlungen schaffen. Dadurch würde das Westjordanland zweigeteilt und die Landverbindung zwischen den beiden wichtigsten palästinensischen Städten Bethlehem und Ramallah unterbrochen. Die Bildung eines palästinensischen Rumpfstaates im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung würde damit faktisch verunmöglicht. In offiziellen Verlautbarungen aus Jerusalem wurde diese Strategie denn auch ausdrücklich als Strafe für das palästinensische Vorbrillen in der UNO bezeichnet. Deren Generalsekretär Ban Ki-moon zeigte sich empört und sprach in ungewohnt scharfem Ton von einer Brüskierung der Weltgemeinschaft. Selbst die USA als wichtigste Verbündete warnten Israel vor diesem Projekt und bezeichneten es als rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Bereits am letzten Freitag meldeten sie formellen Protest dagegen an. Am Montag zitierten auch Großbritannien, Schweden und Frankreich die israelischen Botschafter zu ähnlichen Ermahnungen. Heute Abend wird schließlich die deutsche Kanzlerin Merkel gegenüber dem israelischen Premier Netanyahu ihrerseits deutliche Vorbehalte anmelden. Und in westlichen Diplomatenkreisen ist bereits von energischeren Maßnahmen gegen Israel die Rede. Entwickle sich dessen Siedlungspolitik doch zum Haupthindernis für jede Friedenslösung im Nahen Osten. Dadurch würden auch traditionell solidarische Beziehungen mit Israel zunehmend belastet.
Alexander Gschwind. Und wie reagiert man in Israel auf diese Kritik? Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Christian Lüscher.
In Genf soll ein neues Forschungszentrum zur Entwicklung von Medikamenten entstehen. Träger des Zentrums sind die beiden Milliardäre Ernesto Bertarelli und Hans-Jörg Wyss sowie die ETH Lausanne und die Universität Genf. Das Zentrum soll seinen Sitz am bisherigen Standort der Firma Merck Serono haben. Der Bund solle und müsse sparen, aber nicht auf Kosten der Kantone. Dieser Meinung ist die Konferenz der Kantonsregierungen. In einer Stellungnahme sprechen sich die Kantone deshalb gegen geplante Maßnahmen für die Jahre 2014 bis 2016 aus. Es geht um Einsparungen bei den Universitäten, in der Landwirtschaft und im öffentlichen Verkehr. Im Kanton Solothurn sollen die Steuern nicht wieder erhöht werden. Wegen des drohenden Defizits von 146 Millionen Franken wollte die Regierung die Steuersenkung rückgängig machen, welche vor einem Jahr beschlossen worden war, doch die Mehrheit der Kantonsparlamentarier lehnte das Vorhaben ab. Die Berner Kantonalbank erwägt einen Zusammenschluss mit der Bank Valiant. Die beiden Banken haben entsprechende Gerüchte bestätigt. Man führe derzeit Gespräche, so die Berner Kantonalbank und die Valiant. Die Gespräche würden aber nicht weiter kommentiert. 20% der Schweizer Bevölkerung beurteilen die Schweizer Atomkraftwerke als nicht sicher. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Universität Zürich. Und die Mehrheit steht der Atomenergie grundsätzlich kritisch gegenüber. Die Schweinekrankheit in der Ostschweiz ist noch nicht ausgestanden. Die Schweine in den 3 Betrieben, die letzte Woche gesperrt worden sind, sind mittlerweile untersucht worden. Dabei zeigte sich, dass sich die Seuche in einem der Betriebe weiter ausgebreitet hat. Deshalb werden dort nun alle 1200 Schweine geschlachtet. Der umstrittene Berner Psychiatrieprofessor Werner Strick wird nicht entlassen. Das hat die Berner Kantonsregierung entschieden. Eine längere Untersuchung habe ergeben, dass die Vorwürfe gegen Strick nicht für eine Entlassung ausreichten. Die Leistungen Stricks und sein Führungsverhalten seien allerdings in einigen Punkten ungenügend. Der Autofahrer, der 2008 in Zürich mit seinem Wagen in eine Gruppe von Menschen gefahren ist, muss definitiv für 7 Jahre ins Gefängnis. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Verurteilte habe den Tod von Personen in Kauf genommen, als er durch eine dicht gedrängte Menschenmenge gefahren sei und dabei allmählich beschleunigt habe, fand das Gericht. Die britische Regierung will sich in den nächsten Jahren weiter verschulden, und zwar jenseits dessen, was die EU erlaubt. Eigentlich erlaubt die EU nur eine jährliche Verschuldung von 3% der Wirtschaftsleistung eines Landes. Diese Vorgaben würden erst in 5 Jahren wieder erfüllt, sagte heute der britische Finanzminister Osborne. Im laufenden Haushaltsjahr rechne er mit einer Neuverschuldung von 6,9%. Die EU-Kommission will stärker gegen die Jugendarbeitslosigkeit vorgehen. Konkret schlägt sie vor, dass junge Menschen unter 25 eine Art Beschäftigungsgarantie haben sollen. Das heißt, innerhalb von 4 Monaten sollen sie eine Arbeit haben oder eine Weiterbildung machen. Die Slowakei hatte vor Jahren Schlagzeilen gemacht, als sie ihr Steuersystem radikal vereinfachte und einen einheitlichen Steuersatz für alle einführte, eine Flat Tax. Das Parlament hat vergangene Nacht diese Flat Tax wieder abgeschafft. Für Besserverdienende soll künftig ein höherer Steuersatz gelten. Ein durchschnittlicher Mann in Frankreich hat 1989 rund 74 Millionen Spermien pro Milliliter produziert. 2005 waren es noch 50 Millionen. Die Zahlen stehen in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Human Reproduction. Grundlage ist eine breit angelegte Studie, die über 17 Jahre insgesamt 26.000 Männer untersuchte. Dabei zeigte sich, dass der Rückgang der Produktion von Spermien kontinuierlich erfolgte. Die Studie macht keine Angaben darüber, worauf der Rückgang der Spermien zurückzuführen sein könnte. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.852 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.023 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 21,15 gehandelt, der Dollar zu 92,66 Rappen. Das Wetter: In der Nacht schneit es zum Teil kräftig, auch morgen Vormittag fällt zeitweise noch Schnee. Am Nachmittag folgen längere sonnige Abschnitte. Die Temperatur bewegt sich um 2 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Das Spiel mit dem Feuer. Mit seinen Siedlungsplänen manövriert sich Israel immer stärker ins Abseits. Die Krux mit dem Sparen.
The economy has performed less strongly than expected.
In Großbritannien geht's statt aufwärts nur noch mehr bergab. Der Retter mit dem großen Portemonnaie. Ernesto Bertarelli will den Genfer Hauptsitz von Merck Serono zurückkaufen. Dann streikende Beamte im Tessin. Sie haben keine Lust, mit weniger Lohn die Staatskasse zu sanieren. Einsame Rufer in der Wüste. Die arabische Jugend will mehr Klimaschutz. Ausgerechnet in Katar, dem größten Umweltsünder. Und schließlich mit einem Bein in der EU, wie die Norweger mit dem EWR fahren. Eine Reportage aus dem hohen Norden. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Die israelische Regierung steht mit dem Rücken zur Wand. Dass sie nach dem Aufwertungsentscheid der UNO für die Palästinenser flugs ankündigte, den Bau von neuen Siedlungen voranzutreiben, das hat selbst befreundete Staaten irritiert. Von Washington bis nach Berlin hagelte es Proteste. Ich habe Gisela Dax, die Korrespondentin der Zeit in Tel Aviv, gefragt, hat das alles Premier Netanyahu auch nur im Ansatz beeindruckt?
Naja, wie es aussieht, nach außen jedenfalls nicht. Je nachdem, wie man ihm nahe steht oder nicht, finden das auch viele Israelis entweder autistisch oder eben stoisch, was er da gerade durchsteht. Sicher ist, dass Wahlkampf herrscht und dass bei dieser lautstarken Ankündigung vor allem des Siedlungsbaus, also ein ganz klares Signal nach rechts gegeben wird. Ich lasse mir von niemandem sagen, was die richtige Politik ist, nachdem die Palästinenser eben auch einseitige Schritte unternommen haben. Das, glaube ich, ist so die Botschaft, die er da wohl seinem Lager verkünden möchte.
Dass Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten baut, ist nichts Neues. Dort leben bereits eine 500.000 Siedler. Weshalb nun plötzlich dieser geballte internationale Aufschrei?
Ja, das ist schon richtig. Siedlungen haben eigentlich alle Regierungen gebaut in den letzten Jahrzehnten. Allerdings wird immer genau hingeguckt, wenn es eine rechte Regierung tut und wenn eben gleichzeitig keine Verhandlungen stattfinden, eher eine Verhärtung, also wobei eben gar kein Ziel da ist, dann schaut man genauer hin und vor allem auch, an welchem Ort geografisch Siedlungen gebaut werden. Ob sie also in den sogenannten Siedlungsblöcken stattfinden, die man also auch bei einer Zwei-Staaten-Lösung einem israelischen Staat zuschlagen würde oder eben in Gebieten, die sehr eindeutig einen Palästinenserstaat behindern würden, wie eben in diesem Fall.
Eben diese neu angekündigten Siedlungen würden einen Frieden nach der Zwei-Staaten-Lösung praktisch verunmöglichen. Die Bauten gingen ja mitten durchs Palästinensergebiet. Ist das letztlich Netanjahus Ziel, diese Lösung zu verunmöglichen?
Ja, auch da, also was den konkreten Bauplan angeht, gäbe es zumindest theoretisch Lösungen, nämlich mit Untertunnelungen, Übertunnelungen, dass also ein palästinensisches Territorium wenigstens strategisch miteinander verbunden wäre. Auf der anderen Seite stellt man sich natürlich die Frage, wenn an so einer Stelle gebaut wird. Es waren wirklich alles nur Lippenbekenntnisse, was Netanjahu bisher gesagt hat, hinsichtlich der Zwei-Staaten-Lösung. Auch diese Frage stellt man sich zunehmend in Israel.
Die deutsche Bundeskanzlerin hat die Baupläne verurteilt und, was für Israel natürlich noch viel wichtiger ist, selbst der amerikanische Präsident. Wie kommt das denn bei der Bevölkerung an?
Naja, nicht unbedingt so gut, wie sich das vielleicht Netanjahu wünschen möchte. Der hat zwar keine großen Herausforderer im Augenblick an seiner Stelle als Premierminister, aber es gibt eine Menge Leute in Israel, also die vor allem eine Konfrontation mit den USA vermeiden möchten und sagen, also das muss man jetzt wirklich nicht zum jetzigen Zeitpunkt machen und so eine Art aus extra es mit Obama darauf anlegen. Und wie gesagt, da muss man jetzt schauen, ob es einfach das Zentrum oder zentristische oder linkere Kräfte mehr Stimmen bekommen, die Netanjahu möglicherweise bei einer Wahl dann zu einer anderen Koalition zwingen, eben einer Koalition mit zentristischen Kräften und nicht noch mit weiter rechten Kräften, als seine Partei ohnehin schon ist.
Was verspricht sich denn eigentlich Netanjahu von diesem Kurs, der ihn doch immer mehr international isoliert?
Ja, ich denke, es ist wirklich eine ideologische, alte israelische Haltung, die ist zu sagen, also wir sind in einer Gegend, gerade jetzt, was den arabischen Frühling angeht, und müssen irgendwie die Festung halten und haben gar keine andere Wahl. Während seine Gegner eben sagen, es ist eine schwierige Gegend, das streiten wir auch nicht ab, an allen Grenzen brodelt es, aber gerade in solchen schwierigen Situationen muss es Wege geben, die also nicht allein auf militärische Stärke bauen und auf Abschottung und auf Nichtdialog, sondern eben gerade da muss man zumindest nach Lösungen suchen, nach strategischen Öffnungen suchen, die Gelegenheit nutzen, vielleicht eine flexiblere, neuere, offenere Politik mitzugestalten und nicht nur auf alles eben zu reagieren.
Wie gefährlich ist eigentlich Netanjahus Spiel mit dem Feuer? Muss er sich wirklich fürchten vor den Amerikanern, ja wohl weniger vor den Arabern, oder?
Ich glaube, jetzt im Augenblick stellt er sich den Wählern und der Zukunft in seinem eigenen Land. Israelis schauen schon auch auf ihr Image und sehen im Augenblick, dass es jetzt keine angenehme Zeit ist, wenn die Botschafter überall einberufen werden, wenn man sich rechtfertigen muss, vor allem mit einer Sache, wo man gerade Unterstützung hatte letztendlich für die Militäroperation gegenüber dem Gazastreifen, um da vor allem die Raketen lahmzulegen, dass man sagt, warum hat man eigentlich das gleich wieder verspielt, indem man an einem solchen ungünstigen Zeitpunkt gleich danach aus extra quasi sagt, wir bauen jetzt aber wieder weiterhin Siedlungen, wobei das eine ja erstmal unmittelbar mit dem anderen nichts zu tun hat. Also diese Stimmen gibt es in Israel, die wurden jetzt auch sehr laut in den letzten Tagen in den Medien. Ich denke schon, dass man etwas überrascht war über eine so heftige internationale Reaktion. Möglicherweise war das Netanjahu auch, der das eben jetzt noch nicht zugeben will.
Das waren Einschätzungen von Gisela Daxi, Journalistin in Tel Aviv. Es war ein Paukenschlag heute in der Westschweiz. Die Universität Genf und die ETH Lausanne wollen zusammen mit den Milliardären Hans-Jörg Wyss und der Familie Bertarelli ein Biotechnologiezentrum schaffen. Aufgebaut werden soll es auf dem Genfer Sitz von Merck Serono, jenem Konzern also, der einst Bertarellis Firma Serono aufgekauft hatte und diesen nun schließen will. Das neue Zentrum, ein interessantes Vorhaben, eines allerdings mit vielen offenen Fragen. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Zweifellos eine gute Nachricht. Die Investoren Bertarelli und Wyss wollen dem Forschungsstandort Genf zu neuem Glanz verhelfen. Jörg Neef, der die beiden vertritt.
Es soll natürlich in erster Linie die Genfersee-Region stärken im Biotechnologiesektor. Es soll ein Forschungszentrum bilden, also ein sogenanntes Center of Excellence.
Ein Center of Excellence im Biotechnologiebereich. Das Know-how der Universitäten, verbunden mit dem Geld der beiden Milliardäre, soll die Forschung näher an die Industrie bringen. Public-Private Partnership nennt sich das auf Neudeutsch. In diesem Center soll wieder geforscht werden, neue Medikamente geschaffen werden, eigentlich dasselbe gemacht werden wie bisher. Dementsprechend erfreut über dieses Kaufangebot ist auch die Genfer Regierung, die von den Verhandlungen zwischen den Investoren und den Universitäten zwar wusste, daran aber nicht teilgenommen hat. Regierungsratspräsident Pierre-François Unger kommt in Schwärmen.
Ça, c'est un projet tout à fait extraordinaire qui placerait Genève à un niveau mondial comparable à aux plus grandes universités américaines.
Dieses Projekt stelle den Forschungsstandort Genf auf dieselbe Stufe wie die besten Universitäten in Amerika. Unger rührt damit gleich mit der Werbetrommel für seinen Kanton. Für die Schaffung eines speziellen Wyss-Instituts sollen 150 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden. Wie viel für das ganze Biotech-Zentrum auf den Tisch gelegt werden soll, ist nicht offiziell bekannt. Auch Forschungsplätze sollen geschaffen werden und vor allem die im April entlassenen Merck Serono-Mitarbeiter wieder ins Boot geholt werden. Jérôme Gauss von der ETH Lausanne spricht von 100 neuen Arbeitsplätzen.
Für uns sind es eine centaine d'emplois potentiels nouvellement créés et bien sûr des déplacements de certains laboratoires existants de Genève et de l'EPFL.
Ernesto Bertarelli will also einen Teil seiner Forscher zurückgewinnen, die er 2007 an die deutsche Merck verkauft hat. Ob ihn dabei schlechtes Gewissen plagt, ist dahingestellt. Bertarelli ist in erster Linie Investor und sucht nach gewinnbringenden Geschäftsmöglichkeiten. Bisher handelt es sich um ein Kaufangebot. Nichts ist beschlossene Sache, denn erst muss Merck, die noch Besitzerin des Geländes, an Bertarelli und Wyss verkaufen wollen, präzisiert der Präsident der Genfer Regierung, Pierre-François Unger.
Merck doit encore vendre, comme vous savez, son immeuble et les terrains qui vont avec. Et à ma connaissance, Merck n'a pas pris de décision. On espère évidemment qu'il prendra la meilleure.
Und ob Merck als Biotech-Gigant sein Gebäude einem direkten Konkurrenten verkaufen will, ist fraglich.
Ein Beitrag von Thomas Gutersohn. Polizisten, Lehrer, Beamte, die Staatsangestellten im Tessin haben heute gestreikt. Sie wehren sich gegen eine befristete Lohneinbuße von 2%, mit der sie mithelfen sollen, die Kantonskasse zu sanieren. Wie stark der Streikaufruf befolgt wurde, das ist nicht bekannt. Polizei und Spitäler hätten weiter funktioniert, sagte die Kantonsregierung heute Nachmittag. Es ist der erste Streik des gesamten öffentlichen Sektors in der Tessiner Geschichte. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Bellinzona war heute Morgen eine bissig kalte Stadt. Auf einem Veloparkplatz war ein Tisch mit Kaffee und Kuchen aufgebaut, ein Streikposten, rundum die Verwaltungsgebäude der Steuerverwaltung und des Baudepartements, bürgerlich beherrschte Verwaltungen.
Scarsa. Non c'è tanta gente, avrei pensato un po' di più.
Die Beteiligung am Streik sei gering, stellt ein Beamter fest. Er habe mehr erwartet.
Io sono un po' deluso perché si vede che sono contenti col salario, hanno tutti paura, qua non so, qual è la paura.
Er sei enttäuscht. Ob seine Kollegen zufrieden seien mit dem Lohn, ob sie Angst hätten zu streiken, das wisse er nicht.
Necessario fare qualcosa. E anche di dignità del funzionario che in certo momento.
Es sei jetzt wichtig, etwas zu unternehmen, sagt ein Zweiter. Es gehe um die Würde der Beamten. Ständig werde man angegriffen, bei jedem Sparpaket müssten die Beamten zahlen.
Partecipo non solo per le nostre rivendicazioni di dipendenti.
Sie nehme teil, sagt eine Beamtin, weil sie ein Signal setzen wolle an die Gesellschaft. Die Reichen würden immer reicher, zugleich gäbe es immer mehr Menschen, deren Lohn nicht bis zum Monatsende reiche. Sie kämpfe heute für das bedrohte Gleichgewicht in der Gesellschaft. Rund 2000 Menschen demonstrierten heute Nachmittag in Bellinzona. Das ist mehr als bei vergleichbaren Kundgebungen in früheren Jahren. Das sei die 27. Sparrunde, die dem Personal in den letzten 20 Jahren auferlegt werde, sagt dieser Vertreter der VPOD-Gruppe Polizei. Jetzt sei genug, man könne nicht einfach beim Personal sparen, sobald das Geld knapp werde. Die Streikenden sagen, die bürgerliche Parlamentsmehrheit habe in den letzten Jahren Steuererleichterungen von 200 Millionen Franken beschlossen und zugleich ebenso hohe Mehrausgaben. In 15 Jahren hat sich die Verschuldung des Kantons Tessin mehr als verdoppelt und die Aussichten bleiben düster. Steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen. Die Tessiner Streikgeschichte kennt Streiks bei Straßenbauern, im Baugewerbe, in Druckereien oder Goldfabriken, aber auch bei Monteforno und in den SBB-Werkstätten.
Il settore pubblico in intero, tutto quanto il settore pubblico, mai, è la prima volta.
Es sei jetzt das erste Mal, sagt Historiker Gabriele Rossi, dass der gesamte öffentliche Sektor zu einem Streik mobilisiere in Tessin.
Tra il 98 e il 2007 il 60% delle giornate di lavoro perse per sciopero.
Von 1998 bis 2007 seien 60% der Streiktage in der Schweiz entstanden im öffentlichen Sektor. Der Staat und der öffentliche Sektor seien eben immer mehr unter Druck geraten und entsprechend sei die Reaktion. Der Tessiner Staatsrat will sein Sparbudget durchbringen. Die bürgerlichen Parteien fordern noch mehr Einschnitte bei den Staatsausgaben und die Streikenden von heute wollen den vom Staatsrat geplanten Lohnschnitt verhindern. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Die SP hält ein Referendum für wahrscheinlich. Bis zur entsprechenden Volksabstimmung, vermutlich im Juni 2013, bliebe der Kanton ohne Budget. Investitionen des Staates wären so blockiert. Der Streiktag von heute war wohl erst der Auftakt eines langen politischen Kampfes.
Der Schuldenberg wird höher und die Wirtschaft stottert. Das fehlende Wachstum in Großbritannien zwingt die konservativ-liberale Regierungskoalition zu immer neuen Schulden. Das musste heute der britische Schatzkanzler George Osborne vor dem Unterhaus eingestehen. Auch die Sparziele werden später erreicht als versprochen. Und gäbe es das Steuerabkommen mit der Schweiz nicht, dann wären die Zahlen noch röter ausgefallen. Martin Alliot.
Die Regeln der ärztlichen Kunst sind heute Nachmittag im Unterhaus neu definiert worden, was Heiterkeit auslöste.
It's taking time, but the British economy is healing.
After the biggest... Die britische Wirtschaft sei dabei zu heilen, behauptete Schatzkanzler George Osborne. Dann kamen die neuen Prognosen für das laufende Jahr.
They say the economy has performed less strongly than expected. They forecast growth this year of minus 0.1%.
Die britische Wirtschaftsleistung werde dieses Jahr um 1 Promille sinken. Eine Abkehr von der Sparpolitik indessen wäre trotz dieser Stagnation eine Katastrophe.
Mr. Speaker, Britain is on the right track and turning back now would be a disaster.
Und so werden die Arbeitslosenunterstützung und andere soziale Zuschüsse über die nächsten Jahre nur um 1% steigen. Also real schrumpfen. Osborne behauptete, er werde trotz alledem sein Ziel erreichen, bis 2015 das strukturelle Defizit zu eliminieren. Letzteres hat den politisch unschätzbaren Vorteil, dass man es nicht exakt bemessen kann. Doch sein zweites Ziel wird Osborne verfehlen. Der Schuldenberg wird nicht, wie versprochen, ab 2015 abnehmen. Und die Sparpolitik wurde um ein weiteres Jahr verlängert.
In this year's autumn statement, we extend the consolidation for one further year into 2017-18.
Jedes Mal, wenn Osborne etwas Grundsätzliches sagen muss, verlängert er die Durststrecke. Neu steht sie bei 2018. Die Projektionen werden dadurch nicht glaubwürdiger. Die deprimierende Einsicht, dass der britische Staat auf absehbare Zeit seine Tätigkeit reduzieren muss, wird der britischen Bevölkerung aufs Gemüt schlagen. Die große Reform des Sozialstaates steht immer noch bevor. Der Ausbau der Industrie auf Kosten des aufgeblähten Finanzsektors bleibt ein frommer Wunsch. Auf der Suche nach neuen Einkommensquellen versprach Osborne eine strengere Besteuerung multinationaler Konzerne. Und im Kampf gegen die Steuerhinterziehung konnte er sogar Erfolge vermelden.
And next year, for the first time in our history, money will be flowing from bank accounts in Switzerland to Britain instead of the other way around.
Ab nächstem Jahr werde erstmals Geld aus Schweizer Konten nach Großbritannien fließen, statt umgekehrt. Osborne erwartet 5 Milliarden Pfund über 6 Jahre. Das sei das bedeutendste Abkommen gegen Steuerumgehung der britischen Geschichte.
It is the largest tax evasion settlement in British history.
Die erwarteten Maßnahmen gegen die britischen Steueroasen im Ärmelkanal und der Karibik indessen blieben aus. Osbornes Gegenspieler Ed Balls, der einstige Chefberater des früheren Premier und Finanzministers Gordon Brown, begann seine Kritik mit einem Versprecher.
The national deficit is not rising, is rising, it is not falling.
Das Defizit steige nicht, sagte er, bevor er sich korrigierte. Das war Pech, aber seine Labour-Partei hat in der Tat nur wenige glaubwürdige Alternativen anzubieten. Die Regierung ist mit ihren Feinden gesegnet, was Osborne schamlos ausnützte.
That was the worst reply to an autumn statement I have ever heard in this house.
And die schlechteste Antwort, die er je gehört habe. Das mag wohl sein, aber die Briten haben sonst wenig zu lachen.
Es ist 18 Uhr und 27 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's weiter mit jungen Umweltaktivisten und norwegischen Befindlichkeiten. Eine Klimakonferenz in Katar, im Epizentrum der Ölwirtschaft sozusagen, das ist ein Gegensatz, der Fragen aufwirft. Etwa die, wie denn die Ölscheichs den Spagat zwischen Klimakorrektheit und Eigeninteresse schaffen und wie sie mit ihren eigenen ökologischen Jugendbewegungen umgehen, die sich pünktlich zur ersten Klimakonferenz in der Golfregion organisiert haben und die nun medienwirksam als Plattform nutzen. Thomas Häusler hat sich in Doha umgehört.
Gleich am ersten Pressetermin erlebte seine Exzellenz Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, Vizepremier Katars und Gastgeber, die erste mediale Feuerprobe.
Some people would say it's a little bit controversial for Qatar to host this conference, since Qatar has the highest per capita carbon footprint in the world. And how would you respond to that?
Ob es nicht pikant sei, dass ausgerechnet im Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf der Welt übers Klima verhandelt werde.
I think I said before that, you know, I never believe in per capita as a balance, you know, for distribution of the emission.
Seine Exzellenz, auch schon Chef der staatlichen Ölfirma Qatar Petroleum, antwortete trotzig, er habe noch nie an diese Messgröße geglaubt. Der Konferenzgastgeber Katar hat das Problem, dass seine Wirtschaft komplett auf Erdgas und Erdöl aufgebaut ist. Bei der Förderung des Öls wird übrigens eine Unmenge an mitaustretendem Gas abgefackelt. Stolz erzählte Al-Attiyah, dass man dieses Gas nun zunehmend auffange und damit Strom erzeuge.
We have a national strategy, 90% of reduction in flaring between 2007 and 2011.
Weil Katar nach den byzantinischen Regeln der UNO-Klimakonvention als Entwicklungsland gilt, erhält es dafür Millionenhilfe aus dem Emissionshandel. Andererseits hat das Emirat $500,000 springen lassen, um die arabische Klimajugend einzuladen. Diese hat sich nämlich gerade formiert und Katar erprobt eine vorsichtige Dialogstrategie.
Since 18 years, a lot of coalition around the globe was being formed, but the Arabs didn't have a good participation.
Seit Jahren seien Jugendorganisationen aus aller Welt an den Klimakonferenzen präsent, außer aus dem arabischen Raum, sagt Mustafa Medat aus Ägypten, Mitgründer der nagelneuen Arab Youth Climate Movement, AICM. Geburtshilfe leisteten westliche Klimaschutzorganisationen. Die AICM wolle Druck auf die arabischen Staatschefs ausüben, damit sie endlich auch etwas fürs Klima tun.
March! Arab Leaders! Your action!
Your action!
Our survival!
Our survival!
Arab leaders!
Am Samstag rief die arabische Jugend zum Marsch fürs Klima auf. Die katarischen Behörden bewilligten die Veranstaltung um 8 Uhr morgens. Samstag ist ihr Ruhetag und so schlief ganz Doha noch. Etwa 200 bis 400 Jugendliche zogen über die leere Strandpromenade, flankiert von 200 Journalisten und ordentlich Zivilpolizei. Es soll die erste Demo überhaupt gewesen sein im Emirat. Medial war die Mini-Demo dank der zahlreichen Journalisten tatsächlich ein Erfolg. Die AICM genießt an der Konferenz nun fast Kultstatus. Und das hilft, sagt Mustafa Medat.
Today we will be having a meeting with the Arab League to introduce ourselves to our negotiators.
Heute könne eine Abordnung zum ersten Mal Diplomaten aus den arabischen Staaten treffen. Das Klima-Coming-out der arabischen Jugend wurde befördert durch die erste Klimakonferenz in der Golfregion. Eine Rolle spielte aber auch der arabische Frühling.
It's indirect link, as you saw in the last 2 years, that the Arab youth had the power to make impossible impacts.
Die Jungen hätten erfahren, dass sie anscheinend Unmögliches erreichen könnten, sagt Mustafa Medat. In Sachen Klimaschutz bleibt der 23-jährige Jus-Student aber Realist.
Somehow they are supporting us and they are not blocking, but who knows in the future what's going to happen, because we are just 2 months old.
Vorderhand würden sie nicht gebremst von ihren Regierungen. Aber wer wisse schon. Die Skepsis ist angebracht. Zwar hat Gastgeber Katar einige Klimaaktivitäten angekündigt, etwa eine große Solaranlage, aber die ersehnte offizielle Zusage, den riesigen CO2-Fußabdruck zu verkleinern, die gab's nicht. Geschäft bleibt Geschäft, Öl bleibt Öl. Oder wie es die UNO-Klimasekretärin Christiana Figueres sagte.
So we very much welcome the what I call a very healthy impatience on the part of youth. At the same time, it must be understood that what is occurring is a complete transformation of the economic structure of the world.
Sie verstehe die jugendliche Ungeduld. Aber es gehe um nichts weniger als den Totalumbau der Weltwirtschaft. Und der dauere leider etwas länger.
Thomas Häusler berichtete aus Doha. Und nun zu unserer Serie über 20 Jahre EWR-Abstimmung. Bis heute ist der damals abgelehnte europäische Wirtschaftsraum in der Schweiz umstritten. Norwegen ist da weiter. Dort lebt man den EWR seit bald 20 Jahren. Und dort zeigt sich, dass der EWR längst nicht so attraktiv ist, wie ihn manche Schweizer Befürworter beschreiben, aber auch nicht so schlecht, wie die Gegner behaupten. EU-Korrespondent Urs Bruderer war für uns in Oslo.
Ein Land mit 25.000 Kilometern Meeresküste, eine Seefahrernation. Die Fischerei ist wichtig. Es ist das Land, wo Gas und Erdöl fließen. Norwegen ist ganz anders als die Schweiz und doch auch sehr ähnlich. Es ist reich, klein, stolz auf seine Eigenart und zufrieden damit, wie es sich mit der EU arrangiert hat.
It's great for Norway that we have a connection to the European Union. It's really important.
Gut für Norwegen ist diese Verbindung zur EU. Wirklich wichtig, so ein Banker. Der EWR war die richtige Wahl, denn Norwegen geht es blendend, so eine Unternehmerin.
As Norway is doing so well, I think it might have been the right choice.
It's working fine for us, I would say.
Der EWR funktioniert für uns, sagt eine Bibliothekarin, und sie hat recht. Wie gut und wie gründlich er aber funktioniert, das ahnen die wenigsten Leute in Norwegen.
Norway participates much more in European integration than anyone in Norway has been aware of.
Norwegen ist viel stärker in den EU-Integrationsprozess eingebunden, als den Leuten bewusst ist, sagt Fredrik Sejerstedt. Er ist Professor für Europarecht an der Uni Oslo und hat eine Expertengruppe geleitet, die im Auftrag der Regierung die Auswirkungen des EWR auf Norwegen untersucht hat. Die Arbeit an dem 900-Seiten-Bericht war selbst für Kenner der Materie wie ihn voller Überraschungen.
We were surprised almost every week to experience, oh, this is Europeanized as well, and this is Europeanized. For example, I'll give you one example.
Auch das ist also europäisiert. Das haben wir immer wieder gedacht. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, die Norwegen offiziell in Eigenregie bestimmt, also unabhängig von Brüssel. Wenn da nicht zum Beispiel die übergeordneten tierärztlichen Vorschriften wären. Die kommen aus Brüssel und diktieren zum Beispiel auch norwegischen Hühnerbauern, wie viel Platz sie einem Legehuhn gewähren müssen. Sejerstedt könnte tausende solcher Beispiele aufzählen. Hinzu kommen all die bilateralen Abkommen, die auch Norwegen neben dem EWR mit der EU abgeschlossen hat und abschließt. Alles in allem, sagt er, übernimmt Norwegen etwa 3/4 aller EU-Vorschriften, die ein volles EU-Mitglied übernimmt. Und mit einem vollen EU-Mitglied meint er ein Land, das überall mitmacht, auch beim Euro. Andersrum:
Norway has taken approximately the same amount of law and policy from the EU as Great Britain, as the UK.
Norwegen übernimmt von Brüssel etwa gleich viel wie das Nicht-Euro-Land Großbritannien. Mit einem Unterschied. Großbritannien ist EU-Mitglied und entscheidet in Brüssel mit. Norwegen nicht.
Many people think that there is a democratic deficit in the EU, and that is debatable. What we are concerned about is the extra democratic deficit of the EEA agreement.
Viele Leute glauben, dass die EU ein Demokratiedefizit aufweist, so Sejersted. Darüber kann man streiten. Was uns besorgt, ist das zusätzliche Demokratiedefizit, das sich Norwegen mit dem EWR eingehandelt hat.
Very simple. Norway is taking law and policy from Brussels, from the EU, that we have not participated in the decision making.
Norwegen muss laufend EU-Gesetze übernehmen, ohne am Entscheidungsprozess teilgenommen zu haben, sagt der norwegische Europarechtsprofessor. Dabei betonen Schweizer EWR-Befürworter stets, dass der EWR dem bilateralen Weg überlegen sei, denn auch die Schweiz übernimmt sehr viel EU-Recht, aber als Nicht-EWR-Land kann die Schweiz neues EU-Recht nicht einmal mitgestalten. Norwegen kann zwar auch nicht mitentscheiden, aber immerhin mitreden. Sejersted hält Norwegens Position in Brüssel der schweizerischen tatsächlich für überlegen. Aber überschätzen darf man dieses Mitreden nicht, sagt er. Norwegen ist nur in der ersten Phase der Ausarbeitung neuer EU-Bestimmungen dabei. Sobald die heiße politische Phase anbricht, sitzen die norwegischen Vertreter im Vorzimmer.
But I don't think you should exaggerate the importance of a country which is after all not a former member of the EU.
Wir wissen immerhin, was sich in Brüssel anbahnt, aber unser Einfluss als Nicht-EU-Land ist nicht sehr groß.
I believe we have partially outsourced our democracy. This is my main concern.
Wir haben unsere Demokratie zum Teil ausgesourced. Mit jedem Jahr, jeder neuen EU-Richtlinie wird das Problem größer und wir haben beim Eintritt in den EWR seine Auswirkungen auf unser demokratisches System unterschätzt.
And I don't think we fully appreciated the impact on our democracy when we entered into the European Economic Area Agreement.
So sagt es Liv Monica Stubolt, die Chefin von Kvaerner, einem norwegischen Ölplattformbauer mit über 3000 Angestellten. Sie hat früher für die norwegische Regierung gearbeitet. Wenn ein junger Mensch sie heute fragt, ob er in die Politik einsteigen soll, ist sie vorsichtig.
I will still say yes, but you have to be aware.
Ich würde ja sagen, aber zugleich warnen, dass vieles von dem, was Norwegen prägt, nicht mehr von norwegischen Politikern entschieden wird. Da klingt Skepsis mit. Doch der EWR ist für sie nicht mehr rückgängig zu machen.
It is an irreversible situation in the sense.
Da müssten so viele Institutionen und Strukturen zerstört werden, dass unsere Gesellschaft Schaden nehmen würde. Kommt dazu, als Businessfrau hält Liv Stubholt den EWR für Norwegen für nahezu perfekt.
It makes Norway a de facto member of the single market.
Norwegen ist dank des EWR ein de facto Mitglied des EU-Binnenmarktes. Norwegen ist wirtschaftlich sehr eng mit der EU verknüpft. Unsere Unternehmen profitieren von den klaren Verhältnissen und der Rechtssicherheit in der ganzen EU. Rein ökonomisch gesehen funktioniert der EWR sehr gut.
I find that the European Economic Area Agreement is very well functioning.
Diese sehr pragmatische Haltung teilen die meisten Norweger.
We have no hand on the wheel, but when we see what's going on in Europe, I think most Norwegians are glad that we are not a part of it.
Die EU beeinflusst uns stark, so ein Staatsangestellter, aber mit Blick auf die Krisen der EU sind wir froh, nicht dazu zu gehören.
You have to be a part of Europe. So that's one way to make it. But
man muss an Europa teilnehmen, zum Beispiel über den EWR, so ein Student. Der EWR ist wohl die beste Lösung für uns, sagt auch eine Sozialarbeiterin.
Yeah, I guess we have to have something. So I guess that's the best one we can make.
Rechtsprofessor Sejersted kann den Pragmatismus der Bevölkerung verstehen, wenn er sich an die enorm intensive Debatte erinnert, die das Land vor bald 20 Jahren führte, bevor es den EU-Beitritt knapp ablehnte.
Old friends split apart, marriages broke apart and families didn't speak to each other.
Damals zerbrachen Freundschaften, Ehepaare trennten sich, es kam zu Familienspaltungen. Seither hat sich der EWR als Kompromiss etabliert. Niemand liebt ihn, alle können damit leben.
Nobody likes it very much, but everybody can live with it.
Auch er, obwohl er den Kompromiss aus politischen Überlegungen für schlecht hält.
When you read these 911 pages, I think the only rational conclusion would be for Norway to join the European Union. But this is not a rational issue.
Wer unseren 900-Seiten-Bericht zu den Auswirkungen des EWR liest, so Seierstedt, der kann vernünftigerweise nur für den EU-Beitritt sein. Aber bei diesem Thema zählt die Vernunft nicht.
Urs Bruderer war in Norwegen unterwegs, genauer in Oslo. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.